Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Ja, wir senden hier heute live von der Leipziger Buchmesse, auch von unserer Bühne hier in Halle 2. Schön, dass Sie da sind hier. Die ersten sind schon da. Die Messehallen sind gerade aufgegangen um 10 Uhr. Wenn Sie uns am Radio hören oder auch in unserem Lesart-Podcast, auf jeden Fall ganz herzlich willkommen. Sie werden hier in dieser Stunde, Dankeschön. Sie werden in dieser Stunde hier ein Dinosaurierkind kennenlernen mit der Autorin Mariam Arras. Die hat eine politische Biografie zwischen dem Iran und Deutschland geschrieben. Dann werden Sie einer Kampfsportlerin begegnen, einer Frau, die unglaublich einstecken kann, austeilen kann, schlägemäßig mit dem neuen Roman von Helene Hegemann. Striker heißt er. Und gleich haben wir den Mann auf der Bühne, um den es gerade schon in den Nachrichten ging, der gestern hier ausgezeichnet wurde mit dem Leipziger Buchpreis, mit dem Preis der Leipziger Buchmesse zur europäischen Verständigung. Den Schriftsteller Aliat Bacharewitsch mit seinem Übersetzer Thomas Weiler wird er bei uns sein. Wir reden dann über seinen Roman Europas Hunde. Als die Buchmesse gestern eröffnet wurde, da stand ein Mann im Mittelpunkt, Aliat Bacharewitsch, denn der wurde gestern ausgezeichnet mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Jetzt ist er hier auf der Bühne. Herzlichen Glückwunsch zu dem Preis und willkommen in der Lesart.
Danke. Guten Morgen.
Und bei uns ist außerdem der Übersetzer Thomas Weiler, der hat Aliat Bacharewitschs großen Roman Europas Hunde aus dem Belarussischen übertragen und der könnte heute Nachmittag auch ausgezeichnet werden mit einem der Leipziger Buchpreise für eine neue Übersetzung. Seien Sie willkommen, Herr Weiler.
Guten Morgen.
Beifall für Thomas Weiler. Herr Bacharewitsch, Sie leben ja seit 2020 im Exil im deutschsprachigen Raum. Wie war das denn für Sie gestern hier? Ganz große Bühne, Leipziger Gewandhaus, war voll, da diesen renommierten Preis zu bekommen.
Also Europas Hunde ist mein Hauptwerk und natürlich ist das eine große Ehre für mich und auch eine sehr gute Möglichkeit, über Belarus zu reden. Lange Jahre war ich auf der Buchmesse in Leipzig mit meinen anderen Werken, mit ein anderen Büchern, aber natürlich gab es nicht so viel Aufmerksamkeit wie dieses Jahr. Und ja, Europas Hunde ist für mich mehr als ein Buch von Aliat Bacharewitsch. Das ist eine große Welt, die ich erschaffen habe. Und deswegen ja, freue ich mich sehr, hier zu sein.
Sie haben das Buch auch Ihren bisher besten Roman genannt. Kommen wir gleich drauf zurück, auf diese Selbsteinschätzung. Aber Herr Weiler, für Sie gab es gestern auch großen Applaus. Und gerade als Übersetzer steht man ja nicht so oft im Mittelpunkt. Aber als Sie erwähnt wurden und Ihre Übersetzungsleistung an diesem Großroman, gab es auch heftigen Applaus im Gewandhaus. Was für ein Erlebnis war das für Sie als Übersetzer, der sonst so im stillen Kämmerlein arbeitet?
Ja, das war schon überwältigend, diese Atmosphäre mitzukriegen und überhaupt diese Aufmerksamkeit, die dieser Roman gerade bekommt, mitzuerleben. Und ich bin sehr stolz, dass es gelungen ist, tatsächlich diesem Roman so eine Wahrnehmung auch zu verschaffen. Das war nicht abzusehen, dass das so wird. Ich habe gesehen, als ich gelesen habe und auch als ich an diesem Text gearbeitet habe, was der Text für eine Bedeutung hat, was der für eine Kraft und für eine Qualität hat. Aber ich weiß auch, wie schwierig das ist, Übersetzungen gerade aus kleinen Sprachen so zu platzieren, dass sie irgendwo wahrgenommen werden. Und deswegen ist das mir eine große Genugtuung, was hier gerade passiert.
Jetzt ist dieser Roman auf die große Bühne gekommen, Europas Hunde. Und Sie haben schon gesagt, also ich zitiere nochmal, Sie haben gesagt, ich habe bisher etwa 25 Bücher veröffentlicht. Doch Europas Hunde ist das Größte und Beste, was ich bisher geschaffen habe. Würde ich mal einfach gerne fragen, warum ist das das Beste?
Also Europas Hunde, wie gesagt, ist eine große Welt und ja, zu diesem Welt gehören nicht nur Leute, die den Roman gelesen haben, sondern auch die Zensoren zum Beispiel, die Journalisten, die Leute vom Theater, also Belarus Free Theater hat den Roman vor 2 Jahren inszeniert und es gab viele, viele Aufführungen ja, in London, in Berlin, in Australien. Also diese Welt ist wirklich riesengroß und diese Welt wird immer größer. Auch die Belarussen, die heute meinen Roman als Symbol des Widerstands wahrnehmen, sie haben alle diesen Roman auf den Buchregalen zu Hause, die Leute, die in Belarus geblieben sind. Also es geht wirklich um einen Kosmos, ja, namens Europas Hunde.
In sich selbst auch ein Kosmos aus 6 verschiedenen Welten zwischen Realität, Märchen, Mythos, Science Fiction gehört auch dazu. Es wird in die Zukunft geschaut. 900 Seiten hat der Roman im belarussischen Original. Herr Weiler, als Sie das übersetzt haben, Sie haben sehr viel Zeit mit dieser Übersetzung logischerweise verbracht. Was waren denn so spezielle Herausforderungen bei der Arbeit an diesem Buch Europas Hunde?
Ja, ich glaube, Sie haben das schon mit eingeführt, eigentlich diese Herausforderung, dass man sich in ganz verschiedenen Welten bewegt, jedes Mal wieder neu erspüren muss, was für eine Sprache, was für ein Tonfall ist jetzt angesagt für diesen neuen Teil, in dem ich mich befinde. Wir haben verschiedene Ich-Erzähler, wo man sich immer wieder orientieren muss, wie haben die miteinander zu tun, worin unterscheiden sie sich, wer taucht vielleicht in einem anderen Teil plötzlich wieder auf, in andere Gestalt. Das sind erstmal die Herausforderungen, so einen großen, komplexen Text zu überblicken und dann mitzubekommen, wie ist der gebaut, wie sind diese Teile miteinander verbunden, sehr sensibel. Und dann in der Übersetzung auch sich auf die Suche zu machen, wie kann ich diese Verbindungslinien herstellen, dass sie auch für einen deutschen Leser dann wieder erkenntlich werden. Das war eine große Herausforderung. Dann gibt es natürlich den Fall Balbuta, zu dem wir vielleicht auch noch kommen, eine eigene Sprache, die in diesem Roman eine Rolle spielt, die man sich erstmal erschließen muss. Das hat man als Übersetzer auch nicht alle Tage, dass man mit Plansprachen zu tun hat. Und so gab es einige Herausforderungen, die diesen Text wirklich zu einem sehr besonderen auch für mich als Übersetzer gemacht haben.
Und um kurz mal reinzuschauen in den Text, das ist eine Auseinandersetzung vielleicht im Kern mit der Frage der Freiheit, was Freiheit eigentlich ist, eine sehr sarkastische, ironische, tiefgründige Auseinandersetzung. Es geht auf einer Ebene auch um die russische Autokratie, den russischen Imperialismus. Es gibt eine Zukunft in diesem Roman, in der Russland Belarus okkupiert hat, also die russische Westgrenze sich deutlich verschoben hat. Russische Autokratie ist ein Thema. Nachdem jetzt in den USA jemand an die Macht gekommen ist, der auch gerne so richtig durchregieren will, hat dieses Buch, das 2017 ja im Original erschienen ist, für Sie selbst, Herr Bacharewitsch, nochmal eine ganz neue Aktualität bekommen?
Ja, ich habe in diesem Roman wirklich etwas prophezeit, was in Europa heute passiert, was in der Ukraine passiert und was mit diesem großen russischen Reich heute ist. Aber was ich nicht prophezeien konnte, ist diese neue, ganz neue Herausforderung für Europa. Also jetzt habe ich als Autor, als Leser, als Mensch, als Europäer das Gefühl, dass wir wirklich wieder, also Amerika und das russische Reich wollen eigentlich unsere Welt teilen, ja, und Europa wird zum russischen Reich gehören. Das ist die Idee von Putin, glaube ich, und ich denke, dass mein Roman heute auch in diesem Sinne aktuell ist. Also heute ist diese europäische Identität wie nie wichtig, ja, wie nie zuvor. Und heute spielt die Literatur wieder eine große Rolle für diese Identität. Und mein Roman ist so eine Stimme aus Belarus, die wirklich ein Beitrag für diese europäische Identität ist.
Und es ist auch ein Beitrag zum Nachdenken über Freiheit, einmal auf dieser Ebene der politischen Themen, auch also eines Blicks in die Zukunft, aber eben auch auf der literarischen Ebene, weil Sie sich wahnsinnig viele literarische Freiheiten nehmen in diesem Buch, eben auch in dieser Verschiedenheit der Genres, die Sie da erfunden haben, bedienen mit diesem Buch. Und unter anderem, Thomas Weiler hat es schon angesprochen, diese Kunstsprache, die Sie erfunden haben für Ihr Buch, eine eigene Sprache, Balbuta. Warum hat Ihr Roman diese eigene, von Ihnen erfundene Sprache gebraucht?
Also der Protagonist des Romans, Oleg Olegowitsch heißt er, er erfindet diese Sprache, um eine eigene Sprache, die Sprache der Freiheit zu haben, die Sprache nur für sich selbst. Das ist der Unterschied der Balbuta zu anderen Kunstsprachen wie Esperanto und Volapük. der Esperanto, die Esperanto und Volapük, sie sind erfunden, um mehr Verständnis in diese Welt zu bringen. Aber Balbuta ist was anderes, wirklich. Das ist ein Versuch, eine ideale Sprache zu entwickeln. Aber es geht in meinem Roman wirklich um eine sprachliche Utopie. Also jeder Mensch, der etwas Ideales aufbauen möchte, also er führt andere Leute zur Katastrophe. Das ist vielleicht die größte Lehre, die in meinem Roman ist.
Wo gleich die Nachtseite der Utopie mit beleuchtet wird. Wenn Sie sich Sorgen machen, wie soll ich diese Kunstsprache jetzt verstehen? Es gibt auch ein Lexikon oder ein Wörterbuch, was dem Roman beigefügt ist. Damit können Sie sich dann Balbuta auch erschließen. Herr Weiler, wie war das denn für Sie? Sie haben schon gesagt, damit hat man nicht alle Tage zu tun, als Übersetzer mit dieser selbst erfundenen Sprache dann umzugehen.
Also ich kenne Al-Hirsch schon lange und kenne ihn als Spieler und als großen Erzähler und habe auch diese Sprache zuerst mal als ein Spiel verstanden, auf das sich der Leser einlassen muss. Man muss bereit sein, sich damit auseinanderzusetzen. Für mich als Übersetzer war ziemlich schnell klar, dass Balbuta so stehen bleiben muss. Da gibt es nichts dran zu übersetzen. Das ist eine in sich geschlossene Sprache, die funktioniert. Ich hatte nur das Wörterbuch und die Grammatik im Anhang zu übersetzen. Und musste mir natürlich auch diese Sprache aneignen, um wirklich alles mitzubekommen, was in diesem Roman passiert. Es gibt ja Figuren, die kurze Passagen in dieser Sprache sprechen. Es gibt eine längere Passage, die in Balbuta geschrieben ist. Und das sind wesentliche Teile des Romans. Und man sitzt erstmal davor und versteht einfach gar nichts. Und das ist, ja, man kann sich einlassen auf dieses Spiel, versuchen dahinter zu kommen, mitzuspielen und denkt dann automatisch über Sprache nach, wie funktioniert Sprache eigentlich. Und ich glaube, das ist was Leser grundsätzlich interessiert und mich als Übersetzer vielleicht nochmal mehr.
Ihr Roman Europas Wunder, Herr Bacharowitsch, der ist ja in Belarus buchstäblich vernichtet worden. Also die zweite Auflage wurde an der Grenze abgefangen, als sie ins Land kommen sollte und dann von Traktoren untergepflügt, wirklich unter die Erde gebracht. Alle Ihre Bücher sind in Belarus verboten. Wie verstehen Sie das? Warum sind Sie für das Regime dort offenbar ein besonders gefährlicher Autor?
Also ich denke, also ich habe leider wenig Informationen, weder ich noch mein belarussischer Verleger Andrei Januszkiewicz wurden ja gerichtlich vorgeladen und wir wissen nicht genau, warum, aus welchem Grund der Roman so streng verboten ist und auch vernichtet. Aber ja, ich vermute, ich kann natürlich vermuten, warum. Es geht im zweiten Teil des Romans um die Zukunft Belarus und ich schreibe über das Russische Reich und der Roman ist natürlich durchaus politisch, besonders ja, aus heutiger Sicht, aber es geht immer um eine Verrücktheit. Also die Verrücktheit ist immer was Gefährliches, ja, für die Machthaber. Also die Verrückten, und ich schreibe in meinem Roman über die Verrückten aus Belarus und nicht nur aus Belarus, sondern aus dem ganzen Europa eigentlich. Die Verrückten sind heute freie Menschen, insbesondere ja, in so einem Staat wie Belarus. Und in dieser Verrücktheit gibt es immer die Nischen, wo die Kunst, wo die Freiheit sich verstecken kann. Und deswegen haben die Zensoren das Gefühl, dass sie etwas nicht kontrollieren können bei diesem Roman. Ja, und ich denke, ja, das ist der Grund, warum der Roman so verboten und extremistisch eingestuft ist.
Und Herr Weiler, für Sie als deutscher Leser dieses Romans, also als sehr, sehr genauer Leser, eben als Übersetzer, was für eine Erfahrung von Freiheit war das denn für Sie beim Lesen?
Ich glaube, das vermittelt sich ganz gut, dass dieser ganze Roman eigentlich so ein Befreiungsakt ist, dass da ein Autor sich hinsetzt und versucht, alles beiseite zu lassen, was ihn einschränkt. Und sich freischreibt, auch mit so einem Text. Allein der Umfang und diese verrückten Welten, die da aufgemacht werden, man merkt an jeder Stelle eigentlich, wie groß dieser Freiheitswille dieser Figuren ist und des Autors auch ist, der diese Figuren erschaffen hat. Und ein Kollege hat mir eigentlich ein ganz schönes Kompliment gemacht für die Übersetzung. Er hat gesagt, man merkt beim Lesen, wie viel Spaß du mit dieser Übersetzung hattest. Und ich glaube, das ist sowas, was wir uns vielleicht auch merken sollten, wenn wir drüber sprechen, ob nicht KI auch Übersetzung an vielen Stellen übernehmen könnte. Eine KI wird niemals Spaß am Übersetzen haben.
Gibt es spontan Beifall hier? Dann lassen Sie sich anstecken von diesem Spaß und von der Freiheitslust in diesem großen europäischen Roman Europas Hunde von Aliat Bacharewitsch, der Autor gestern ausgezeichnet mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung, übersetzt von Thomas Weiler und erschien dieser Kraftakt, das so ein umfangreiches Buch auch ist, erschien im Verlag Woland und Quist. Vielen Dank an Sie beide für den Besuch hier in der Lesart.
Danke.
Danke sehr.
Wir sind live aus Halle 2 von der Frankfurter Buchmesse, die hier heute um 10 Uhr eröffnet wurde, vor einer knappen halben Stunde. Und wir haben jetzt hier ein Dinosaurierkind auf der Bühne, so nennt sich die Essayistin und Literaturkritikerin Mariam Arras in ihrem ersten Buch, das genauso heißt, Dinosaurierkind. Seien Sie herzlich willkommen, Frau Arras.
Vielen Dank, Herr Mayer.
Sie waren ja hier auch einige Zeit als Literaturkritikerin Jurorin für den Preis der Leipziger Buchmesse. Heute Nachmittag wird er wieder vergeben. Hat Sie das besonders verbunden hier mit Leipzig und mit der Buchmesse hier?
Ja, das hat es auf jeden Fall. Leipzig ist immer gut zu mir gewesen bisher und das sieht auch so aus, als würde sich das fortsetzen. Als ich letztes Jahr noch bei der Preisverleihung nervös auf der Bühne gesessen habe ich mir dann vorgestellt, wenn alles gut geht und ich schnell genug schreibe und alles funktioniert, dann bin ich vielleicht dieses Jahr mit meinem Buch hier und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat.
Mit dem Buch Dinosaurierkind, also das sind Sie, das Kind, aber wer sind jetzt die Dinosaurier-Mütter und Väter?
Ja, die Dinosaurier, die sind eigentlich in der Erzählung meiner Vatergeneration, ihre Vorgeneration politischer Dissidenten, die nach dem Staatsputsch 1953 in Iran von CIA, MI6 und monarchistischen Generälen geflohen sind und aus dem deutschen Exil gegen die Schah-Diktatur gekämpft haben. Und mein Vater ist sozusagen eine halbe Generation später nachgekommen, erst 1964 in München angekommen. Und sie haben eben die erste Generation, die unmittelbar nach 1953 nach Deutschland geflohen ist, Dinosaurier genannt damals. Die haben sozusagen die Basisarbeit der politischen Exilkämpfe und der iranischen Diaspora in Deutschland gelegt. Und die Generation meines Vaters ist jetzt selbst alt geworden im Exil. Genau.
Ist jetzt 80 Jahre alt, glaube ich, Ihr Vater.
Ja, genau.
Und für Sie der Dinosaurier. Jetzt gibt es auf dem Cover Ihres Buches so ein Bild. Da sieht man einen jungen Mann, der schaut in die Kamera, hat schon so fast die Hand vorm Gesicht, aber noch kann man sein Gesicht erkennen. Das ist Ihr Vater, Kamal Arras. Dieses Bild, was Sie jetzt aufs Cover gesetzt haben, welche Rolle hat dieses Bild gespielt für das Buch?
Das Bild war eine Initialzündung, diesen Text zu schreiben. Ich habe 2017 einen Dokumentarfilm über den Schah-Besuch gesehen, der dann ja letztlich mit dem 2. Juni 1967 vor der Deutschen Oper, wo Benno Ohnesorg erschossen wurde, den Anfangspunkt für die 68er gesetzt hat. Und ich wollte in diesem Dokumentarfilm, ich kannte natürlich die Biografie meines Vaters und bin dorthin gegangen zu dieser Filmvorführung, um so vielleicht ein bisschen Spuren zu sammeln und reinzuschnuppern in diese Geschichte. Und auf einmal sah ich meinen Vater auf der Leinwand. Und ja, das war ein kathartischer Moment für mich, weil all die Erzählungen, die ich halt nur von zu Hause kenne und die mir immer so groß und wichtig erschienen, aber nie so groß und wichtig in irgendeiner Geschichte von außen, in Büchern waren, die hat sich irgendwie auf einmal für mich materialisiert in diesem Moment. Und deshalb musste dieses Bild von meinem Vater, von meinem 23-jährigen Vater, bei der Protestveranstaltung gegen den Schah am 1. Juni 1967 auch unbedingt aufs Cover.
Und ein Kern des Buches, so habe ich es gelesen, ist auch Ihre Kritik an der bundesdeutschen Erinnerung und auch in der Geschichtsschreibung, gerade in Bezug auf 68, dass der Beitrag dieser iranischen Opposition solcher Leute wie Ihres Vaters, gerade auch im Zusammenhang mit dem Schah-Besuch in West-Berlin und den Protesten dagegen, dass das eigentlich nirgends auftaucht, oder? Dass nur die Gegenseite erinnert wird, die sogenannten Jubelperser, die auf der Seite des Schahs da aufgetreten sind.
Ja, ganz genau so ist es. Die Lebensleistung und die politischen Kämpfe meiner Vatergeneration sind im Grunde doppelt von der Geschichte verschluckt worden. Einmal von der iranischen Geschichte, weil eben ihr Kampf gegen das Schah-Regime durch die Diktatur von Khomeini aufgefressen wurde. Eben den demokratischen Iran, für den sie gestritten haben, es bis heute nicht gibt. Und dann ist eben auch ihr Kampf innerhalb der deutschen Studentenbewegung und ihr Engagement auf der Straße, was ein Vorbild war für die deutschen Studierenden damals. Also ich glaube, diese Furchtlosigkeit und diese Bereitschaft, entgegen aller Konsequenzen, die irgendwie folgen können, die Berufsverbote in Deutschland von politischen Lehrern waren noch nicht lange her. Und das haben sie auf die deutschen Straßen getragen und das hat die deutsche 68er von ihnen gelernt. Und es gab viel Zusammenarbeit zwischen der Konföderation iranischer Studenten, der Organisation, in der mein Vater aktiv war, und dem SDS. Und das sind alles bekannte Fakten.
Dem Sozialistischen Studentenbund damals.
Genau, Dutschke und seine ZeitgenossInnen. Und es sind eigentlich historisch alles bekannte Fakten, aber sie haben es irgendwie nicht in die große Erzählung von 68 geschafft. Und ja, ich hoffe, dass ich mit meinem Buch da ein bisschen was ändern kann.
Was es auch nicht geschafft hat, in die große Erzählung, woran Sie auch erinnern, was mir nicht bewusst war, auch die Zusammenarbeit von bundesdeutschen Behörden mit Behörden des Iran damals, also des Schah-Regimes, also auch Zusammenarbeit mit der iranischen Geheimpolizei, die es auch gab, daran erinnern Sie auch, ne?
Ja, das ist ein besonders absurder Teil der Geschichte, weil die Studenten damals im Grunde vor einer Kooperation, vor einem Regime, vor dem sie geflohen sind, dem dann in Deutschland letztlich doch auch wieder ausgesetzt waren. Also durchsuchte, durchwühlte Zimmer gehörten zum Alltag damals der iranischen Studierenden. Ein sehr guter Freund meines Vaters. Mikro aus? Okay, jetzt ist es wieder da. Dankeschön. Ein guter Freund meines Vaters ist damals inhaftiert worden, eben wegen seiner politischen Aktivitäten. Er hatte nichts verbrochen. Und das ist etwas, was, denke ich, auch eben einfach in die Geschichte gehört. Und wo sich ein Teil eben deutsche Gewaltgeschichte an ihnen fortgesetzt hat, das eben mit einem Regime, weil es bequem war, weil es billiges Öl geliefert hat, weil es extrem beliebt war in der deutschen Boulevardpresse und dort irgendwie immer als orientalisches Persien verklärt wurde. Das war mehr wert als im Grunde die demokratischen Freiheiten der Studierenden hier.
Sie machen auch klar in Ihrem Buch, also einerseits, dass Ihr Vater einfach durch seine Geschichte nicht das Privileg hatte, ein unpolitisches Leben zu führen, und dass auch einfach ein großer Teil seines Lebens mit politischer Arbeit in Deutschland vergangen ist, dass er ganz viel Lebenszeit dafür aufgewendet hat. Sie erzählen auch, dass seine damalige Frau auch gesagt hat, andere besudeln sich mit Drogen oder Alkohol, du besudelst dich mit Politik. Können Sie uns noch ein bisschen klarer machen, was er da eigentlich immer gemacht hat als politische Arbeit?
Das war seine Mutter, das war meine Großmutter, die das gesagt hat, genau. Ich glaube, das ist in Westeuropa, in der oberen Mittelschicht heute schwer vorstellbar. Aber dieser Staatsputsch 1953, der hat die Leben von einem Großteil der iranischen Bevölkerung erschüttert, weil im Grunde jeder jemanden kannte oder in der Familie hatte, der oder die inhaftiert wurden, die fliehen mussten, die vielleicht hingerichtet wurden. Und Es gab überhaupt keine Möglichkeit für Menschen, die eben in der politischen Opposition waren oder sich zugehörig gefühlt haben, nicht politisch zu werden. Und ja, die Bespitzelung fing in der Schule an. Also, ja.
Wie hat Sie das denn geprägt, dass Ihr Vater immer weg war zu politischen Sitzungen oder zu anderen Veranstaltungen? Also, dass die politische Arbeit in seinem Leben einen so großen Raum eingenommen hat und dann natürlich, stelle ich mir vor, auch gefehlt hat im Leben mit Ihnen als Kind?
Ja, für mich war das immer selbstverständlich. Also das schreibe ich ja auch und darum geht es ja auch so ein bisschen in der sprachlichen Dimension des Buches, dass ich eben mit einem Vokabular aufgewachsen bin, in dem Sitzung ein vollkommen selbstverständliches und alltägliches Wort war. Und ich wusste schon von klein auf, dass mein Vater eben mittwochs abends und sonntags abends in Sitzungen ist. Und mir hat, also dadurch, dass meine Eltern sich sehr früh getrennt haben und ich meinen Vater leider immer weniger gesehen und mit ihm gelebt habe, als ich es gern gehabt hätte, ist es mir nie aufgefallen, in dem Sinne, als dass er abwesend gewesen wäre. Wir sind viel eben in Räumen der iranischen Diaspora in Köln zusammen gewesen und da bin ich so zwischen den Beinen der Dinosaurier, bin ich eben als Kind irgendwie spielend auf einem Kaffeeboden aufgewachsen. Und das ist eben auch sozusagen der schöne Teil dieser Erzählung.
Ihr Vater ist in mehrerer Hinsicht an dem Buch beteiligt. Also einmal hat er Ihnen natürlich ganz viel erzählt von seinem Leben und Sie haben es in einen Text gebracht. Aber das Buch hat auch eine dialogische Form. Also Sie erzählen etwas, aber dann mischt sich die Stimme Ihres Vaters ein und sagt, Moment, jetzt müsstest du aber auch noch das erklären, sonst verstehen die Leser das nicht. Oder Moment, du erinnerst dich jetzt nicht ganz richtig, sagt das immer sehr zuvorkommend, aber korrigiert dann da auch. Wie ist es zu dieser Form gekommen? Also Sie hätten die Fehler natürlich eigentlich einfach korrigieren können, ohne dass es diese Einwürfe gebraucht hätte.
Ja, ich habe das erstmal den Text des Buches mehr oder weniger allein geschrieben, aus meiner Erinnerung. Und also so diese Dichotomie von... Und jetzt bin ich wieder weg. Nein,
jetzt sind Sie wieder
von Erinnerung und Geschichte ist auch Thema im Buch. Und dann habe ich meinem Vater aber, weil ich wusste, ich werde einiges nicht richtig haben und weil mein Vater sehr auf historische Korrektheit bedacht ist, wusste ich, ich muss ihm das Manuskript zu lesen geben. Und das habe ich auch getan. Und dann waren seine Anmerkungen teilweise...
Sie sind zu hören, im Radio sind Sie wunderbar.
Dann waren seine Anmerkungen teilweise... so interessant oder so charakteristisch auch für unsere Art zu kommunizieren, dass ich mir dachte, das muss irgendwie in den Text, so dieses Gespräch zwischen uns, was einfach auch unser gemeinsames Leben ist, das gehört auch in diesen Text. Und ich habe natürlich teilweise seine Kommentare eingearbeitet in den Fließtext und habe sehr sorgfältig kuratiert, was dann als rechtsbündiger Kommentar zu lesen ist und was eingearbeitet ist. Und es hat ganz unterschiedliche Funktionen. Manchmal ist es, wie Sie gesagt haben, so was Dialogisches, Diskursives, wo dann auch teilweise unterschiedliche Haltungen zwischen uns, was man zum Beispiel erklären muss in Literatur und was nicht, irgendwie zum Tragen kommen. Teilweise korrigiert er eben historische Fakten. Und teilweise habe ich auch es extra drin gelassen, auch wenn ich den Fließtext hätte korrigieren können, weil ich gerne die Konstruiertheit des Textes und das Konstruieren von Geschichte und so diese, diesen Charakter von Erinnerungen, der verschwommen oft ist, sichtbar machen wollte im Text.
Ich glaube, jetzt kriegen Sie ein neues Mikrofon. So ist das bei einer Live-Sendung. Da muss man auch mit
Dankeschön.
Kleinen Ausfällen umgehen. Wie gesagt, Ihr Vater ist jetzt 80. Sie erwähnen auch in dem Text, dass er immer sehr abständig war, wenn es darum ging, interviewt zu werden, Anfragen zu beantworten. Dass er sich zu diesem Projekt hat breitschlagen lassen, weil es eben auch ein Vater-Tochter-Buch ist und Ihr Projekt ist. Was sagt er jetzt zu dem Buch, so wie es jetzt geworden ist?
Das Erste, was er gesagt hat, mein Gott, so viel Arbeit und so ein kleines Buch.
Oh nee.
Genau, ja, dieses kleine Buch war sehr viel Arbeit, aber ich glaube, er ist stolz und er freut sich und ich hoffe natürlich auch, dass sich viele seiner Freunde, zwischen deren Beinen ich aufgewachsen bin, sich auch freuen und eben ihre Kämpfe und ihr Leben ein Stück weit darin gewürdigt sehen.
Dass sich die anderen Dinosaurier auch freuen. Jetzt haben wir vor allem über Politik und Geschichte gesprochen, was eine ganz wesentliche Rolle spielt in diesem Buch. Aber es ist eben auch ein Buch über eine Tochter und ihren Vater und die Beziehung zueinander, auch ihre persönliche Beziehung. Und wo es darum geht, fand ich eine Stelle ganz besonders stark. Sie haben mal einen Satz gefunden bei der Schauspielerin Isabella Rossellini, die über ihren Vater gesagt hat, wenn er gekonnt hätte, dann hätte er uns auch gestillt. Und Sie sagen, was bedeutet Ihnen dieser Satz in Bezug auf Ihren Vater?
Ja, dieser Satz hat mich nie wieder verlassen. Das habe ich auch im Buch geschrieben. Und ich habe da bei Isabella Rossellini in ihrem Dokumentarfilm ein Vaterbild gefunden, was auch meinem Vaterbild entsprach, so dieses Zärtliche und Nährende und einfach vollkommen gleichwertiges Elternteil seiende, was ich selten in meiner Kindheit irgendwo anders gefunden habe. Also eigentlich nur bei den anderen iranischen Vätern auch in meinem Umfeld, aber eigentlich nie, als ich in den frühen 80ern auch klein war, bei deutschen Vätern und erst recht nicht in der Literatur. Und so dieses Bild eben gerade von einem braun rassifizierten Vater, der ein sehr zärtliches und zugewandtes und für mich im Grunde ein feministischer Vater gewesen ist, das wollte ich gerne zeichnen.
Haben Sie eigentlich verstanden, wo das herkommt? Weil von seinem Vater, auch das beschreiben Sie, hat das ja nicht gelernt. Er ist ja sehr hart erzogen worden, ne?
Ja, er ist sehr hart erzogen worden. Zwar von einem auch politisch integren Vater, aber von einem ganz und gar nicht zärtlichen Vater. Ja, ich glaube, das war eine Sozialisierung der Abschreckung. Also ich glaube, so dieses Autoritäre hat ihn einfach von früh an abgeschreckt. Und er hat auch gesehen, was das mit den Frauen in seiner Familie gemacht hat. Und ich glaube, das ist eben auch ein großes Stück eben seiner implizit politischen Sozialisierung gewesen, die für ihn aber natürlich einfach eine menschliche war.
Und noch eine letzte Frage. Sie erwähnen natürlich auch das, was heute im Iran passiert an Protestbewegungen. Was glauben Sie, was ein Buch wie Ihres vielleicht beim Diskurs hier in Deutschland bewirken könnte, bei unserem Blick auf das, was heute im Iran passiert?
Das ist eine schöne Frage. Ich glaube, es könnte bewirken, dass die politischen Kämpfe und die Ursprünge und auch die kolonialen Ursprünge des politischen Regimes heute, der Islamischen Republik, vielleicht etwas größer gesehen und eben in einem längeren historischen Kontext gesehen werden könnten, die eben verflochten sind, die mit europäischer Geschichte verflochten sind und die eine andere Kontinuität dieser Kämpfe aufmachen. Das würde ich mir wünschen.
Sagt Mariam Aras, Dinosaurierkind. Ihr Buch ist im Klasen Verlag erschienen. Vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ganz lieben Dank, Herr Mayer.
Wir senden heute live von der Leipziger Buchmesse. Heute der erste Tag der Buchmesse. Und Stefanie von Oppen ist jetzt bei mir aus unserer Literaturredaktion. Ja, hallo, willkommen. Wir waren ja beide gestern zusammen bei der Eröffnung der Buchmesse im Gewandhaus, unter anderem mit der noch Kulturstaatsministerin Claudia Roth, mit der norwegischen Kulturministerin und mit Aljed Bacharevic, den wir vorhin hier auf der Bühne haben, der geehrt wurde mit dem renommierten Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung. Erzähl mal, wie hast du diesen Abend gestern erlebt?
Also ich muss sagen, ich war erstmal positiv überrascht, dass die Honoratoren nicht ganz so langweilig waren wie sonst. Und überhaupt, sie hatten auch ein paar weniger als sonst auf der Bühne. Also das Ganze war um 9 zu Ende und nicht letztes Mal um 10 zum Beispiel. Das war schon ein großer Gewinn. Und und wie gesagt, gab ein paar wirklich interessante Reden. Es gibt eben im Moment auch offensichtlich viel zu sagen. Und was mich besonders berührt hat, war, dass Frau Schmidt-Friedrichs, die Börsenvereinsvorsitzende, Vorsteherin auf Boualem Sansal hingewiesen hat. Der Schriftsteller aus Algerien, der derzeit in Haft sitzt und heute gerade ist bekannt geworden, dass er zu 5 Jahren als 80-Jähriger zu 5 Jahren Haft verurteilt worden ist. Und sie verwies darauf, dass es einen Stuhl gab in dem Saal, der ihm reserviert war und sozusagen symbolisch, der aber natürlich leider frei geblieben ist. Und das fand ich war ein sehr starkes Zeichen. Und es gab auch noch ein paar andere Momente. Also Herr Jung zum Beispiel hat Paul Auster zitiert und sich gefragt, was der wohl sagen würde, wenn er wüsste, dass Trump wieder an der Macht ist. Der ist ja im letzten Jahr gestorben, der Schriftsteller aus den USA. Und überhaupt fand ich interessant, dass der Name Trump sehr viel gefallen ist an diesem Abend, sehr viel mehr als Putin. Und dann kommen wir vielleicht auch zum zweiten Teil.
Ja, ich würde gern bei Boualem Sansal, da fand ich auch beeindruckend, dass die Börsenvereinsvorsteherin auch gesagt hat, also Karin Schmidt-Friedrichs, dass sie jetzt aufpassen muss, dass ihre Stimme nicht bricht, weil sie das offenbar so mitgenommen hat, die Geschichte dieses Dissidenten und Schriftstellers aus Algerien. Und interessant war ja diese ganze Atmosphäre, weil ich war auch oft bei diesen Veranstaltungen und oft hatte das sowas von, man muss jetzt halt sagen, dass Bücher ja wichtig sind für die Demokratie und dass Demokratie überhaupt eine gute Sache ist. Aber gestern hatte das eine ganz andere Dringlichkeit, all diese Reden und all das Reden auch über die Bedeutung von Literatur, ne?
Absolut. Also da muss ich dir absolut zustimmen. Und genau, und dann gab es ja dann im zweiten Teil die Laudatio von Sieglinde Geisel und die Dankesrede von Arjad Prachevich, der ja vorhin schon hier auf der Bühne gestanden hat. Und auch das hat diese ganze Dringlichkeit der Situation nochmal verstärkt. Also Arjad Prachevich hat ja diesen Roman, der heute auch schon besprochen wurde, 2016 schon geschrieben und war ganz erschrocken darüber, dass vieles von dem, was er da als Dystopie beschrieben hat, inzwischen eingetreten ist. Und Sieglinde Geisel, muss ich sagen, die war ja diejenige, die diesen Roman überhaupt entdeckt hat und auf die, in die Liste von möglichen Romanen oder von möglichen Preisträgern gebracht hat. Und die sagte da auf der Bühne, ja, sie hätte, als das Buch das erste Mal gelesen hätte, gleich gedacht, wow, das ist ja unglaublich, sowas habe ich ja noch nie gelesen. Und das fand ich schon auch ein sehr starkes Statement. Und ich bin sehr froh, muss ich sagen, muss ich nochmal echt betonen, dass, dass ein Schriftsteller aus Belarus, diesem ja etwas, sagen wir, oft als abseitig wahrgenommenen Land jetzt diesen Preis hat, der auch seit 5 Jahren hier schon im Exil ist. Das ist wirklich eine große Freude.
Ja, und mich hat auch noch bewegt, dass er auch uns, also gerade mir, auch in meiner Rolle, so als jemand, der Interviews führt mit jemandem wie Arjad Prachevich, noch so ins Stammbuch geschrieben hat, wie müde er dessen ist, immer nur politisch befragt zu werden und dass er ein Schriftsteller ist, ein europäischer Schriftsteller, nicht nur ein belarussischer Schriftsteller und dass er als Stimme der europäischen Literatur wahrgenommen werden will und eben auch als Stimme der Literatur, dass er nicht nur über Themen reden will, nicht nur über Putin und Lukaschenko reden will, sondern auch darüber, welcher Freiheitsraum Literatur eigentlich ist und wie Literatur eigentlich Freiheit möglich macht in ihren eigenen Mitteln. Das fand ich, da war so diese Eröffnung gestern auf eine Weise literarisch, wie ich selten erlebt habe vorher, durch die Rede von Prachevich.
Genau, das fand ich jetzt auch wirklich sehr ungewöhnlich, weil es auch wirklich zum ersten Mal ist, dass so jemand diesen Preis bekommt. Und er nimmt sich ja wirklich als ein Schriftsteller wahr, ein europäischer Schriftsteller, der auf Belarussisch schreibt. Das wurde auch nochmal hervorgehoben. Und ich möchte aber auch nochmal verweisen auf den Thomas Weiler, der dieses Buch so großartig übersetzt hat, der vorhin auch schon hier im Gespräch war. Und wenn der erwähnt wurde, dann gab es immer Szenenapplaus. Das fand ich auch sehr schön, toll, weil es einfach auch den Wert von Übersetzungen noch mal ganz anders ins Licht stellt.
Ja, ja. Apropos Literatur, ich hatte ja Helene Hegemann angekündigt und wir hatten die Hoffnung, sie hat uns vor der Sendung schon gesagt, ja, der Zug hat Verspätung, der Zug aus Berlin, es wird knapp, hier steht ihr Buch, Striker, ihr neuer Roman und es ist nicht nur knapp geworden, sie ist irgendwo da draußen zwischen Bahnhof und Buchmesse und schafft es leider nicht mehr hierher zu uns, was schade ist, denn ich fand das Buch wirklich interessant zu lesen, es geht, ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, um eine Kampfsportlerin, die ja trainiert für ein internationales Turnier, die vor allem trainiert, Schläge einzustecken, ihren Körper zu härten, um gegen eine Gegnerin, gegen die sie schon mal brutal verloren hat, bestehen zu können. die aber in sich eine ganz große Angst und eine ganz große Einsamkeit hat, eine sehr große Spannung, die in dieser Figur liegt und wie Helene Hegemann zu so einer Figur kommt, was ihre eigene Kampfsporterfahrung damit zu tun hat. Sie macht so Mixed Martial Arts, kämpft sie selber. Was dazu beiträgt, hätte ich sie auch gerne gefragt. Und warum sie überhaupt so viel über Extreme schreibt in ihren Romanen, denn in ihrem letzten Buch, in dem Erzählungsband Schlachtensee, war das auch schon sehr extrem, hätte ich sie auch gern gefragt. Können wir alles jetzt nicht machen, holen wir hoffentlich
aber
mal nach.
Aber wir werden sie vielleicht in der Lesart demnächst haben. Wir werden einfach, Frank, versuchen, sie in den nächsten 2-3 Wochen einzuladen, damit du deine ganzen Fragen noch abfeuern kannst.
Die Redakteurin Stefanie von Oppen verspricht das, dann wird das auch was werden. Du warst ja gestern noch woanders, du warst auch bei der Eröffnungspressekonferenz. Da ging es unter anderem um den Gastlandauftritt Norwegens. Hast du da was Interessantes erfahren?
Oh ja, es wurden nämlich schon einige Schriftstellerinnen und Schriftsteller vorgestellt und ich war besonders beeindruckt, den kannte ich auch bisher noch nicht, Johan Harstad, und der hat ein Buch geschrieben, das hat auch über 1000 Seiten, also noch dicker als das von Arjat Bacharevic, und das heißt Unter dem Pflaster liegt der Strand, und ich muss ehrlich sagen, das liegt schon auf meinem Bücherstapel in der Redaktion. Ich muss jetzt unbedingt lesen, weil mir gestern dieser Schriftsteller so sympathisch geworden ist. Er sagte nämlich unter anderem, dass er nur so ein dickes Buch geschrieben hat, weil er glaubte, das sei der allerletzte Moment, um nochmal ein dickes Buch abzusetzen, weil er nämlich sehr pessimistisch ist, was die Lesegewohnheiten der Menschen weltweit und besonders auch in Deutschland, nein, in Norwegen angeht. Und er hat, fand ich auch interessant, darauf hingewiesen, dass die Audio Lounge, also eine Lounge, in der Audio, also CDs mit Hörbüchern vorgestellt werden, die ja neu hier auf der Buchmesse nochmal eingeführt wurde, dass die eigentlich von Nachteil ist für Schriftsteller und Schriftstellerinnen, weil sie daran fast keinen Pfennig Geld verdienen. Also ich nochmal der Hinweis darauf, doch lieber Bücher kaufen als Hörbücher. Und ich möchte noch ganz kurz hinweisen auf eine andere Schriftstellerin, von der ich auch noch nie gehört hatte und die ich sehr bemerkenswert fand, und zwar Kjerstin Anfinnen. Die gehört zu der Minderheit in Norwegen der Kvenen. Und die hat ein Buch vorgestellt, in dem es um eine ganz alte, also in dem sie mit einer ganz alten Erzählerstimme, nämlich 90-jährig ist die Frau, um die es da geht, erzählt. Und das ist eine Frau, die war früher Herzchirurgin, und da wird sozusagen ihr Kampf um so, weil es gibt einfach wenig Herzchirurginnen auf dieser Welt, bis heute eigentlich, aber damals natürlich ganz besonders nicht. Und das scheint mir auch ein sehr spannendes Buch zu sein. Und Kjerstin Anfinnen ist auch eine wirklich, also eine, die macht so, ja, Slam-Poetry und ist so ganz exhibitionistisch unterwegs, was ich auch sehr spannend fand.
Ich merke, die Norweger haben dich schon gekriegt, allein bei ihrer Pressekonferenz gestern. Wir haben morgen hier in der Lesart dann wieder ab 10 Uhr hier an unserem Stand auch einen norwegischen Schriftsteller, nämlich Erik Fossenes Hansen, einen der prominentesten aus Norwegen bei uns. Außerdem haben wir hier morgen bei uns Robert Seethaler, den Bestseller-Autor, und den Comiczeichner Markus Weimar. Die haben ein Buch zusammen gemacht, das Trotteln heißt. Da bin ich mal gespannt, was das ist. Und die Schweizer Schriftstellerin Mera Qureshi wird zu uns kommen. Und Ilya Trojanow außerdem auch noch mit seinem Buch Der Macht. Das alles morgen hier in der Lesart. Stefanie von Oppen, vielen Dank hier für deine Berichte.
Und danke für deine tolle Moderation.
Frank Meyer ist mein Name. Machen Sie es gut.